Ja, das Thema, mit dem ich mich seit einigen Wochen auseinandersetze, ist, wie gehen wir eigentlich mit Bedrängnissen um? Und der Stichpunkt war immer der, dass jetzt während der Corona-Zeit viele Menschen und für mich viel zu viel Christen unter Angst gelitten haben. Ich konnte das zwar nicht verstehen, aber hängt vielleicht damit zusammen, dass mein Leben schon so oft auf der Kippe stand und ich es immer wieder geschenkt bekam. Und wie gesagt, wenn man schon mal gestorben war, lebt sich's entspannter. Und von daher ist es gut, ganz entspannt im Herrn zu sein. Er hat mich auf eine neue, freie Ebene gestellt. Man darf aber nicht vergessen, dass er mich auch von einem Angsttrauma nach dem Herzinfarkt, habe ich euch schon erzählt, befreit hat, und da bin ich unwahrscheinlich dankbar. Da habe ich auch erlebt, dass es auch eine Angst gibt, die wir nicht beherrschen, aber Jesus ist Sieger über diese Angst. Und es steht im ersten Johannesbrief, dass die Agabeliebe des Vaters die Angst und die Furcht austreibt. Also wenn jemand damit Probleme hat, bitte den Vater, dass er sie austreibt. Angst hat keinen Raum in unserem Leben. Natürlich ist es so, dass wenn wir uns erschrecken oder irgendwie auf der Weide einem Stier begegnen, dass wir dann kurz Angst bekommen. Das ist, denke ich, ganz normal. Aber ihr versteht, diese Geborgenheit im Herrn ist sehr, sehr wichtig. Und in dem Sinn dürfte auch die Aufnahme von gestern euch ansehen oder anhören. Da ging es darum, der Umgang mit Bedrängnis und Druck. Und heute gehen wir jetzt weiter im Thema, nämlich das Ziel aller Bedrängnisse, des Drucks. Das Ziel, manche sagen auch der Trübsal und so weiter. Gott hat nicht das Ziel, uns niedrig zu halten, runterzudrücken, bis wir ganz flach sind und nichts mehr Schönes im Leben finden, sondern diese Bedrängnis haben ein wunderbares Ziel, nämlich die göttliche Herrlichkeit. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir ein bisschen mehr unabhängig werden von dieser Welt. Und wer es noch nicht gemerkt hat, Gott hat die Erschütterungen auch durch Corona und jetzt mit Krieg zugelassen und wird weitere Erschütterungen zulassen, steht alles geschrieben, damit wir uns mehr freuen an der zukünftigen und an der gegenwärtigen Herrlichkeit. Das ist sein Ziel, dass die Freude am Herrn heute schon unsere Stärke ist, die Freude am Herrn heute unsere Kraft ist. Übrigens die Jahreslosung, die ich bekommen habe: Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Und da dachte ich, das Jahr geht gut an. Okay, das wünsche ich euch auch, dass das die Freude freigesetzt wird, die Herrlichkeit Gottes freigesetzt, und dass wir nicht so auf die Ursache der Ängste und der Bedrückung uns konzentrieren. Wenn wir lernen wollen, wie man mit Bedrängnissen umgeht, dann müssen wir das Leben von Paulus anschauen. Und wir sind uns wohl einig im Neuen Testament, außer der Bedrängnisse und Leiden, die Jesus gelitten hat, war wohl der Paulus, der am meisten auch von seinen Leiden spricht. Und da möchte ich euch einfach einige Verse vorlesen, und die sprechen für sich zu euch. In 2. Korinther 11, ab Vers 23b, also mitten des Verses 23 bis 28. Da erzählt er: Ich habe weit mehr Mühsal auf mich geladen, bin öfters im Gefängnis gewesen, viel mehr geschlagen worden und war häufig in Todesgefahr. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen, 3-mal wurde ich mit Stöcken geprügelt und 1-mal bin ich gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Nacht und 1 Tag trieb ich auf hoher See. Ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahr durch Flüsse und Gefahr durch Räuber, Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen, kam in Gefahr in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer und auch durch falsche Brüder. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst, ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und hatte nichts anzuziehen. Und zu alledem kommt noch das, das täglich auf mich eindringt, nämlich die Sorge um die Gemeinden. Also ihr seht, er hat hier noch gar nicht alles aufgezählt. Also außer diesen Schlägen, Gefängnissen, Verfolgung, Verleumdungen, Verachtungen, Schmerzen, Druck, Flucht, Hunger, Hitze, Kälte, Schiffbruch, kam sogar noch der Kampf gegen wilde Tiere in Ephesus. Könnt ihr übrigens, die Arena gibt's noch, da war ich drin schon, wo der Paulus gegen wilde Tiere gekämpft hat. Wie er das überlebt hat, keine Ahnung, aber Gott hat ihn bewahrt. Also eigentlich, er hat nichts ausgelassen. Und da sehen wir dann, wie er drauf reagiert im Vers 30. Da heißt es, wenn schon geprahlt werden muss, dann will ich mich meiner Schwäche prahlen. Oder andere Übersetzungen sagen, wenn wir uns rühmen wollen oder stolz darauf sein wollen, dann bin ich stolz auf meine Schwäche. Wow! Wer von uns ist gerne schwach? Und die wir scheinbar von Natur aus stark sind, die am wenigsten. Ja, doch, deswegen durfte ich in vielen Jahren lernen, schwach zu werden, damit die wirkliche Sache, die wirkliche Kraft Gottes durchkam. Wisst ihr, warum dass ich lange nicht Christ wurde? Einmal habe ich nichts davon gehalten von den sogenannten Sonntagschristen und die sonst unter der Woche auch nicht besser waren wie die anderen, vielleicht noch übler. Und dann dachte ich, ja, der Glaube, das ist was für Alte, für Schwache oder die, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Das war meine Philosophie. Okay. Ja, das muss man sehen. Das hatte schon auch ein bisschen seine Begründung. Wenn ich bedenke, mit 25 Jahren war ich der jüngste Meister. Eigentlich kriegt man den Brief erst mit 25. Ich habe ihn mit starke 24 bekommen. Hatte bei unserer Hochzeit unser Dreifamilienhaus im Rohbau stehen. Und hatte eine wunderbare Frau. Okay, also das alles mit 25, eigentlich schon erfolgreich im weltlichen Sinne. Aber das war gar nichts. Denn 2 Monate nach unserer Hochzeit, da kam der Höhepunkt. Da kam nämlich Jesus. Und da haben wir beide zu Jesus gefunden. Und da haben wir festgestellt, die menschliche Stärke hat keinen Wert. Und alles Können hat keinen Wert. Sondern Jesus ist das Wichtigste. Und so ist also der Paulus dankbar für alle Bedrängnisse, für allen auch Druck und Zerbruch. Also da muss ich euch sagen, da habe ich jahrelang gebraucht, bis ich dankbar war für all den Zerbruch, den wir erlebten in vielen Jahren. Denn wenn du ganz klar mit Jesus unterwegs bist, da bekommst du nicht nur Widerstand, sondern Verleumdung. Ja, alles Mögliche wird dir angedroht. Am liebsten meine Verwandtschaft hat mir empfohlen, unser Dorf zu verlassen und irgendwo in den Wald zu gehen, wo mich niemand kennt, denn sie haben sich meiner geschämt. Also so fing das alles an bei uns, als die ersten Teenager bei uns zu Hause zum Glauben kamen. Wir waren vielleicht 5, 6, 7 Leute. Die Leute haben schon die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich sahen. Und ich dachte, was ist denn los? Gut, beruflich war ich erfolgreich, weil ich da dann auch schon Lehrer war. Danach, da ging es mir eigentlich gut und da hat sich Gott auch irgendwie dazu gestellt. Ich dachte gar nicht, dass es so gut wird, aber der Herr ist mir beigestanden. Das war dann der Ausgleich, aber es war schon ganz, ganz schwierig. Ja, ich denke, ich kenne niemanden, glaube ich, über den so viel Schlechtes geredet wurde in unserer Stadt wie über uns und mich. Aber ich war halt berühmt berüchtigt, klar. Denn ich hatte Jesus erlebt. Also wenn du Jesus erlebst, da geht's nur voran und Da geht es darum, ich habe praktisch alles aufgemischt, die ganze Stadt. Mein Ort wusste nach 7 Tagen, dass ich zu Jesus gehöre. Das war normal. Das war nämlich so eine positiv radikale Kehrtwendung mit Jesus. Und da bekommst du Druck. Freue dich, wenn du Druck bekommst, dann bist du echt effektiv. Und deswegen weiß ich auch, dass der Teufel mich nicht leiden kann, ich ihn auch nicht. Aber das ist so, wenn du eine ernste Gefahr wirst für die Dunkelheit, weil du Licht bist, dann ist das gut. Aber du musst damit rechnen, das ist übrigens normal. Versteht ihr? Das ist Normalzustand eines Christen eigentlich, was ich erlebte. Nur wusste ich das nicht. Aber okay, Jesus war stärker. Also die Not, so war es ja auch bei dem Paulus. Der war ja stark, der war intelligent, der war ein Gelehrter. Und dann musste er total unten durch. Ich meine, damals in Damaskus wurde ihm verschwiegen, wie viel er leiden muss um Jesu Willen. Das wurde ihm von dem Ananias vorsichtshalber nicht gesagt. Also wurde mir auch nicht gesagt, aber ich möchte euch sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, voranzugehen. Und so dürfen wir manchmal auch ein Eisbrecher sein für Jesus. Und Eisbrecher zu sein ist nicht ganz einfach. Es ist ziemlich kalt, es ist schwer und man bekommt auch einige Schrammen ab. Und so erzählt er weiter, dieser Paulus in 2. Korinther 12 ab 5b, sagt er, für den will ich mich rühmen oder auf den bin ich stolz. Also da hat auch von jemand geredet, der große übernatürliche Erfahrungen gemacht hat. Aber im Blick auf mich rühme ich mich nur meiner Schwachheit. Das heißt, er war stolz auf seine Schwachheit. Er sagt, hey, wow, guckt mich an, ich bin der Schwächste. Ha, nein, es ist unwahrscheinlich. Wie kann man stolz sein, wenn man schwach ist? Jeder will doch stark sein. Aber dann geht's weiter im Vers 7. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn oder einen Stachel ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich nicht überhebe oder ich nicht überheblich werde. 3-mal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Jesus Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgung und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und da möchte der Herr uns alle hinhaben. Soll mir einer sagen, er wäre gern schwach, oder? Nein, von Natur aus, auf keinen Fall. Also ich nicht, ihr? Aber Jesus hat mich wirklich so oft dem Tode nahegebracht, dass ich gesehen habe, ich bin schwach. Okay. Wäre ich nicht mal aufgewacht oder bei einer Lungenembolie, mitten beim Autofahren Lungenembolie. Hab zum Herrn geschrien, hab's überlebt irgendwie, bin nachher nicht mal zum Arzt. Naja, das waren alle Sachen. Und so könnte ich viel erzählen, dass ich angegriffen war. Der Feind wollte immer mein Leben vernichten. Und von meiner beiden Väterseite war ein ganzer starker Todesgeist da. Mein Großvater von meiner Mutter, der Vater, der starb mit 8 Jahren, man höre und staune, ja. Und er wurde zu Hause aufgebahrt und kurz vor der Beerdigung kam er wieder zum Leben zurück und hat mir dann später erzählt, er wurde dann 80 später, hat er mir erzählt, wie es drüben im Himmel ist und hat gesagt, Willi, du musst es glauben, ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Seither hat er auch die Fähigkeit, in der unsichtbaren Welt zu sehen. Und er hat sich dann mit, nachdem er dieses Erlebnis hat, hat er sein Leben Jesus übergeben und war, in Klammer, immer ein frommer Mann, hat dann auch Stunde geleitet und so. Aber er durfte Zeit seines Lebens noch nicht erfahren, dass ich gläubig war, denn ich war ein harter Brocken. Aber im Nachhinein fühle ich mich sehr geehrt, denn ich war wohl der einzige Enkel, dem er das erzählte. persönlich. Also es ist interessant, irgendwie hat er doch was geahnt, dass aus mir noch was werden könnte. Ja, weil es so schwierig war. Okay, und ja, meine Großmutter, väterlicherseits, die starb nach der Geburt von Drillingen und auch die Drillinge sind dann innerhalb von anderthalb Jahren gestorben. Dann sehen wir zwei starke Todeslinien bei mir drin und ich habe das schon in den 80er Jahren mit Hilfe von Wolfhard Margis und andere Seelsorgesachen haben wir das alles gebrochen. Aber ich, ihr wisst ja, bis vor einigen Jahren habe ich dagegen gekämpft, weil immer wieder dieser Geist des Todes durch wollte, aber Jesus ist Sieger. Jetzt lebe ich. Halleluja. Und deswegen, wenn ich mich jetzt nun schwach fühle und auch schwach bin, dann zitiere ich immer diese Worte. Herr, ich lasse mir an deiner Gnade genügen, denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich rühme mich meiner Schwachheit, damit deine Kraft durch mich durchkommt. Und das ist das Geheimnis, wo ich selber staune. Ja, ich kann schon ganz schön fertig sein, braucht doch nur Ingeborg fragen. Wenn ich meinen Mittagsschlaf mache, da wache ich fast nicht mehr auf, weil ich so mittags besser schlafe wie nachts manchmal. Okay, da bin ich echt so richtig schwach. Aber wenn der Herr mich übernimmt, da habe ich eine Kraft, unwahrscheinlich, ganz stark. Es ist der Geist Gottes. Übrigens, der Geist Gottes hat den toten Leib von Jesus wieder lebendig gemacht. Und der Geist Gottes kann auch, egal was bei dir tot ist, wieder lebendig machen. Er kann deinen schwachen Körper wieder stark machen. Und deswegen sei dankbar, wenn der Herr dich schwach werden lässt, wenn der alte Mensch wirklich zerbrochen ist und deswegen diese Bedrängnisse, damit Jesus sich verherrlichen kann. Und heute bin ich nicht stolz auf mich, sondern auf meinen Herrn, der mich so fit erhalten hat. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, Mitte 70 ein paar hundert Kilometer zu fahren und wie Junge aus dem Auto zu steigen. Das ist bei mir noch normal. Preis dem Herrn nicht. Ich möchte dem Herrn die Ehre geben. Das ist normal. Ganz im Gegenteil, wärst du gar noch fitter. Also, wenn wir uns also unserer Schwachheit rühmen und aller Bedrängnisse, dann wissen wir, dass Gott ein großes und gutes Ziel mit uns vor Augen hat. Und was ist denn das Ziel? Das Ziel, sagte ich vorher schon, ist die Herrlichkeit. Aber ihr könntet auch sagen, dass die Frucht des Heiligen Geistes wirksam wird in unserem Leben. Und wir Jesus immer ähnlicher werden. Nämlich, dass unser Charakter verändert wird durch diese Bedrängnisse. Dass wir liebenswerte Menschen werden. Und das ist ja so selten bei Christen, oder? Ach, das war jetzt ein bisschen provokativ, aber ehrlich gesagt, ich hätte schon ein bisschen mehr Liebe von vielen Christen erwartet. Danke, dass ich es bei euch erleben darf. Diese Liebe, das ist gut, diese Annahme. Und so hat uns Gott viele Freunde gegeben. Leute, die hatten wir noch nicht gekannt vor 5 Jahren. Und wir kommen zusammen und wir verstehen uns. Da, und da kommt in die Beziehung, wir kennen uns nicht, und da kommt göttliche Liebe rein. Wow. Von heute auf morgen bekommst du Freunde. Das ist die Liebe Gottes. Die verändert und die Leute sind manchmal auch durch die Hölle gegangen. Und dann wird Freude freigesetzt. Übernatürliche Freude, Güte. Wir werden barmherziger durch diese Bedrängnisse. Wisst ihr das? Tja, weil du denkst immer dran, was hast du durchgemacht? Wie hat Jesus dich durchgebracht? Und deswegen überträgst du die Barmherzigkeit gegenüber und auf die anderen Menschen, dass du eben auch viel Geduld mit ihnen hast, wie Jesus mit dir Geduld hatte. Wir lernen Ausdauer. Wir lernen Sanftmut und Milde. Wir kommen ja von der Weingegend und ich muss euch sagen, der alte Wein ist irgendwie besser, weil er milder ist. Und wenn der Heilige Geist dazu kommt, wird er auch wieder spritzig. Das ist gut. Okay. Also, Milde und trotzdem Feuer. Ja. Im Englischen heißt es immer, sagen die Leute, Willie, you are retired. No, You are refired. Und da sage ich Amen. Jawohl, genau. Also das Feuer. Ne? Nicht in Rente, sondern im Feuer. Das ist es, was ich gern möchte und was ich auch erlebe. Und es ist dann viel entspannter auch zu predigen, versteht ihr? Weil Jesu Charakter in uns immer mehr sichtbar wird. Und was muss ich dazu tun? Was muss ich leisten lassen? Oder was muss ich leisten, damit es geschieht? Eigentlich nichts. Jesus wirken lassen. Jesus wirken lassen, wie wir vorher gehört haben, dankbar zu sein für all die Jahre, die auch ihr als Gemeinde habt. Ne? Also ich bin so auch ein bisschen so ein Geschenk an euch. Ne? Bei eurer 17 Jahre. Ja, wir sind alle, wisst ihr, dass ihr ein Geschenk Gottes seid an diese Welt? Wusstet ihr vielleicht noch nicht, aber das seid ihr. Ihr seid Geschenke Gottes an diese Welt. Ja, klar. Sonst wäre es ja finster ohne uns, oder? Ja, klar. Und so sind wir wirklich ein Geschenk Gottes an diese Welt. Und wir werden Jesus immer ähnlicher. Und die Herrlichkeit Gottes nimmt zu. Ich meine, jetzt im Lobpreis das zu erleben, das ist schön. Schön wäre das, wenn wir diese Herrlichkeit mit und in die Woche hineintragen. Dass wir strahlen, ohne dass wir das merken, ne? Ich weiß noch, ich war in Kiew, ich denke es war 1989, kurz nach Tschernobyl. Und danach hatten wir irgendwie eine Klassenfahrt. Und wir waren lauter Männer in unserer Klasse. Und jeder durfte was sagen. Und dann sage ich, ich grüße euch von Kiew. Und ja, in der Nähe von Tschernobyl, da gab es ganz viele Kranke, auch kranke Frauen, weil damals das viel Krebs ausgelöst hat und so weiter. Der Herr hat Großes getan damals. Und unser Klassensprecher, der war nicht verlegen, als ich dann fertig war, weil ich musste ja ein bisschen was von Jesus erzählen, nur ein bisschen was, aber war nötig. Dann sagt er, ja, Willi, wir sehen es, du strahlst. Und damit meint er, weil ich in der Nähe von Tschernobyl war. Okay, also du strahlst. Also okay, strahlt mal die göttliche Herrlichkeit aus. Ja, solche Witze machen wir Jungs untereinander. Kein Problem. Also wir strahlen. Wir strahlen aber die Herrlichkeit Gottes aus. Und es ist sogar gut, wenn wir das gar nicht merken. Wisst ihr das? Und ich bin unter anderem auch einer, der zum Stammtisch geht, also zum Lehrerstammtisch werde ich noch eingeladen. Und hab dann mit zufällig gemerkt, da war auch von Kollegen, war natürlich Frau dabei, und irgendwo haben die das mitgekriegt, dass ich dann doch irgendwie gläubig bin. Und ich sagte, ich wusste es, bei dem ist was anders. Ich wusste es. Also wenn Leute sensibel sind, die merken, die spüren die Herrlichkeit bei dir. Die spüren die Gegenwart Gottes. War jetzt erst bei einem ehemaligen Esoteriker, der war über 70 und ist erst 2 Jahre gläubig. Und war zum ersten Mal bei ihm, als ich zur Türe reingekommen bin, und sagte, oh, willkommen, das Licht, es wird hell bei mir. Ich sehe, wen du mitbringst, die Gegenwart Gottes. Ja? Also ihr braucht jetzt nicht Esoteriker zu werden, aber der Herr darf euch die Augen öffnen, dass ihr die Herrlichkeit Gottes im anderen seht. Seht ihr die manchmal in den Augen eurer Geschwister? Ich denke gerade, die durch viel Leiden durchgegangen sind, die strahlen oft die Herrlichkeit Gottes aus und nicht immer diese sogenannten Erfolgreichen. Es gehört dazu. Und wenn wir jetzt im 2. Korinther bleiben, und zwar das Kapitel 4, da wird ja immer viel auch im 2. Korinther über Leiden und so weiter gesprochen. Da lesen wir dann in diesem Vers 16, 2. Korinther 4, deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Der Luther übersetzt, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Aber ihr versteht, aufgerieben ist nicht schlecht. übersetzt, denn wir werden abgenützt, äußerlich, auch unser Körper. Deswegen brauchen wir auch immer wieder mal Heilung oder im Alter tut einem das weh und dann das weh, ist aber gar nicht so schlimm. Solange einem was weh tut, lebt man noch. Also von daher, ne? Oder wenn ich mal wieder streng arbeite und der Muskelkater, aha, bist nichts mehr gewöhnt, da denke ich immer, naja, man vergisst ja gern, wie alt das man ist. Weil man fühlt sich ja, wenn man Jesus hat, viel jünger, oder? Na ja, hoffentlich. Innerlich bin ich noch lange nicht so alt. Denn Jesus in mir hat neues Leben gewirkt. Bitte fühl dich nicht alt. Jesus in dir hält dich jung. Amen. Das ist wichtig. Klar, das strahlst du aus, wie du dich fühlst. Und sag nicht immer, ich werde langsam alt. Nein, nein, nein. Ich werde erneuert, musst du sagen. Durch den Geist Gottes. Das ist wichtig, diese Aussagen. Ne? Natürlich ist es klar, dass unser Körper angegriffen wird. Dass dir vielleicht dieses oder jenes wehtut. Du vielleicht öfters krank wirst im Alter. Lass dich nicht entmutigen. Gib nicht auf. Verzage nicht. Werde nicht müde, nicht matt. Sondern lerne, mit deinem Körper umzugehen. Und das gilt nicht nur für die Alten, sondern auch für die Jüngeren. Manch einer hat sein Leben verloren, weil er dachte, mit 50 könnte er noch so bergsteigend wie mit 20. Das stimmt. Frag mal. Ja, weil sie sich überschätzt haben. Und deswegen ist es gut, wenn du deinen Körper Jesus übergibst, dass du auch auf deine Gesundheit achtest. Da muss ich sagen, da bin ich wirklich sehr schuldig geworden. Ich habe das ja auch erwähnt, weil ich früher, meistens grob gesagt zwischen 80 und 70 Stunden in der Woche gearbeitet habe. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal vielleicht ein bisschen weniger. Und das hat mir gesundheitlich geschadet. Das war nicht gut. Darum achtet auf euren Körper, denn wir sollen den Körper nicht kaputt machen. Wisst ihr, wenn die meisten Mönche gestorben sind im Mittelalter? Ich kann euch sagen, die meisten zwischen 30 und 40. Warum? Weil sie meinten, sie müssten das Kreuz Jesu tragen. Sie haben wenig geschlafen, wenig gegessen, alles war kalt, frühzeitig gestorben. Und war das der Heilige Geist? Nie und nimmer. Das war ein religiöser Todesgeist. Denn Jesus hat für uns die Schuld des Kreuzes getragen. Wir sollten gucken. Und mein früherer Seelsorger hatte immer zu mir gesagt, was habe ich immer gehört, Willi, bedenk, der Herr wird dich noch im Alter gebrauchen und muss dich gebrauchen. Stirbt man nicht vor der Zeit. So hat er zu mir geredet. Ne? Ja, achte darauf. Das ist richtig. Und deswegen hat Gott auch den Sabbat, den ich gestern erwähnte, eingeführt. Also wir brauchen einen Tag in der Woche, wo wir wirklich ruhen vor Gott. Nicht arbeiten für Gott, übrigens, wisst ihr das? Sondern ruhen, dass der Körper, die Seele und der Geist zur Ruhe kommt. Und das ist zugegeben in der heutigen Zeit, war früher wahrscheinlich schon so, gar nicht so einfach, den Sabbat zu halten. Da haben die Juden es uns gelernt. Da war das wirklich sehr gut. Aber du bist auch gesegnet, wenn du dir auch da Zeit nimmst. Genauso habe ich früher gesagt, meine Seele, meine Gefühle, mein Verstand, alles muss ich im Heiligen Geist unterordnen. Du hast nichts zu sagen. Schlechte Gefühle kommen nicht in Frage. Und so weiter und so fort. Dann habe ich festgestellt, diese Haltung ist ungesund. Heute achte ich sehr wohl auf meine Gefühle. Ich achte auf meine Gedanken. Ich achte darauf, wie mir es wirklich auch innerlich geht. Ob ich noch bitter bin, ob ich noch verletzt reagiere, ob mir innerlich noch etwas wehtut, denn das macht krank. Das ist richtig. Unvergebenheit war krank. Ich weiß es in der Zeit, wo ich diesen schwarzen Hautkrebs hatte. Das sind Leute, die hatten einen tödlichen Krebs, weil sie in Unvergebenheit gelebt haben. Und ich, auf einfache Weise, wollte nichts Böses sagen, aber die Leute haben mich gefragt, woher kommt denn der Krebs? Und ich sagte, ja, von Schuld, Sünde, Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit. Ich hatte es ja alles gelernt, aber wow. Ich konnte aber den Leuten ein bisschen helfen. Also am Anfang waren sie schockiert, ich auch, was ich angerichtet habe. Aber ich war bekannt im ganzen Krankenhaus in Stuttgart. Im ganzen Flur, da ist einer, der hat einen tödlichen Krebs und hat keine Angst vorm Sterben, das war ich. Weil der Herr mir eine Offenbarung gegeben hat und so war es auch. Hab bis heute keine Chemo, das war vor etwas über 20 Jahren. Also, Gott ist ein großer Gott, der uns durchträgt. Er hat mir auch gezeigt, die Ursache, warum das der Krebs Raum kriegen konnte bei mir. Und ich habe da Buße getan, auch im Krankenhaus durfte auch Menschen zu Jesus führen und ihnen ein Zeugnis sein. Also es ist ganz arg wichtig, diese innerlichen Verletzungen, seelische Verletzungen, ist nicht heute mein Thema, aber es ist so, versteht ihr, Bedrängnisse und angegriffen werden und so weiter. Ich habe festgestellt, die Christen, die sind leichter verletzt wie andere in der Welt. Was die alles aushalten, aber wir, ein falsches Wort. Und dann braucht es 2 Stunden Seelsorge. Ja, das sind Christen. Ja, das ist nichts. Das geht doch nicht. Leute, das ist unser alter Stolz, der so empfindlich ist. Und was sagt Jesus? Ja, pfleg den so Stolz. Guck, dass du wieder gesund wirst, dein Stolz. Nein, nein, nein. Die Schrift sagt, kreuzige ihn. Ans Kreuz mit dem Stolz. Ans Kreuz mit den alten Verletzungen. Erst letzte Woche habe ich wieder mal rumgekämpft mit irgendwas. Weiß nicht mehr was. Und der Heilige Geist hat gesagt, Willi, du hast vergessen, deinen Stolz und deine Verletzungen zu kreuzigen. Da sage ich, okay, Herr, machen wir gleich. Auf Verletzung, das, was mir jetzt wehtut und was mich verletzt hat, kommt jetzt ans Kreuz. Und dort stirbt's. Und dann kriege ich die Auferstehungskraft. Wupp, war's weg. Versteht ihr? Nicht die alten Wunden pflegen und heilen, den alten Menschen, der muss sterben. Der alte Mensch, das vergessen wir. Der Paulus hat es verstanden. Der hat es verstanden, hat gesagt, ja, das lehrt uns, im Geist zu gehen, der Herrlichkeit Gottes nahe zu kommen, durch diese Dinge. Also bitte tu's. Natürlich will der Herr uns wiederherstellen. Natürlich will er uns auch heilen, sowohl an unserem Körper wie an unserem Geist. Aber der alte Mensch, der muss sterben. Der muss sterben. Und darum ist es wichtig, das Wort Gottes über unsere Seele zu proklamieren. Tue ich übrigens. Das Wort Gottes richtet sich nicht nur gegen andere, sondern es ist zweischneidig, es trifft mich auch. Und das Wort Gottes, das tötet den alten Menschen und Geist Gottes macht mich lebendig und fit und frei. Wunderbar, oder? Das ist biblische Seelsorge, nennt man das. Ne? Also, dass der Herr das tut. Also, lass das wirklich. Weil der Herr lässt doch diese Umstände zu, damit wir freier werden, damit wir glücklicher werden, damit die Herrlichkeit Gottes an uns sichtbar wird. Er lässt es zu, dass der Geist Gottes die Frucht des Geistes in uns hervorbringt und wir Jesus immer ähnlicher werden. Die neue Schöpfung in uns wächst durch Bedrängnisse, wenn wir es zulassen. Das ist die Chance. Man kann natürlich auch rebellieren gegen Gott. Ja, deswegen müssen wir manchmal über Jahre beten, dass wir gesund werden. Ärzte können uns manchmal nicht helfen. Unser Gebet scheint jahrelang vergeblich zu sein. Aber ich sage euch ein Geheimnis. Bleibt dran, seid stur. Bleibt dran, haltet aus, gebt nicht auf. Geht dem Herrn so lange auf die Nerven, bis er dich heilt und dir hilft. Ja, das darf man, der freut sich. Na, die bittende Witwe, hat Jesus gesagt. Die gefällt mir, die bleibt dran, bis sie Recht bekommt. Und das darfst du auch. Also, Jesus ähnlicher werden, stärker werden und den Kindergarten verlassen. Manche, die sind mit 50, 60, 70 Jahren noch im Kindergarten. Ja, ich will bloß wissen, was Jesus mit den Leuten machen soll. Wie soll er unser Land erreichen mit Mit kleinen Kindern natürlich, wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist er ein Baby. Dann ist er, geht er auch in den Kindergarten ein Weilchen. Aber wir sollen erwachsen werden, okay? Mit erwachsenen Leuten nimmt man das Land ein, nicht mit dem Kindergarten. Entschuldigung, die dürfen spielen. Aber wir, die Gemeinden müssen rauskommen aus dem Kindergarten und das Land einnehmen, das Gott ihnen gibt. Amen. Und dazu gehört eben Bedrängnis. Weil sonst machen wir es uns bequem im Sessel. Also, die Frage ist nicht, ob wir irgendwie Bedrängnisse und Druck und andere Dinge, Bedrückung und so weiter, ob wir das vermeiden können, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, dass es uns zum Segen wird. Das habt ihr verstanden, darum geht's. Denn Gott will uns segnen mit Bedrückung. Ach was? Aha, der will uns segnen. Denn hier heißt es in Vers 17, 2. Korinther 4, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Und hier heißt es, ich habe da verschiedene Übersetzungen genommen, diese Bedrängnisse, dieser Druck, dieser Trübsal, diese Erschütterungen, durch die wir jetzt gehen, da sagt Gott, guck mal, zwei Jahre gegenüber der Ewigkeit. Was sind das, zwei Jahre gegenüber der Ewigkeit? Das ist ein Moment für mich. Gott klimpert mit den Augen und schon sind bei uns 10 Jahre weg. Oder? Ja. Einen Augenblick. Im Angesicht Gottes. Also sag, hey, das, was du hier durchleiden musst, nach dem Willen Gottes, ist nur ein kleiner Moment, schnell vorübergehend, nicht lebenslänglich, sondern väterleicht, habe ich gelesen hier, geringfügig, schwerlose Kleinigkeit. Also das ist was, das sagt, ja, Bedrängnis ist eigentlich nicht der Rede wert, kleine Last. Wer will uns die Last beschweren? Ich kann euch sagen, der Teufel und der religiöse Mensch, der will die Last. Du sollst möglichst gedrückt daherkommen. Ja? An der gebückten Haltung werdet ihr sie erkennen. Ja? Genau. Und sie sind gekleidet wie graue Mäuse. Das ist das ist das Zeichen. Ja? Nein. Wunderbar, schön, aufrechter Gang und so weiter. Genau, das ist es, was der Herr will. Ja? Auch, weil er sagt, hey, das, was du jetzt so schwer empfindest, das ist eigentlich in meinen Augen nur ganz kurz, aber denk mal dran. Ich will in Ewigkeit mit dir zusammen sein, sagt der Vater. Und zwar nicht hinter der Himmelstür. Der Platz ist schon besetzt, habe ich, glaube schon öfters gesagt. Sondern vorne, beim Thron, da werde ich sein, da wirst du mich finden. Oder was weiß ich, mitten im Heer habe ich mich schon gesehen. Aber nicht ganz hinten drin, sondern so weit wie möglich nach vorne. Denk doch, die Herrlichkeit wartet auf dich. Glaube an das und lass dich nicht von religiösen und dämonischen Mächten runterziehen. Ja, die wollen lebenslänglich die schwere Last des Christseins aufladen. Lebenslänglich. Ja. Und da wundert man sich, dass niemand zum Glauben kommt. Ja, das wollte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und sowas will ich nicht, sondern meine Last ist sanft und leicht. Die Mächte wollen dir und die Religiösen einen Berg aufladen. Der Herr will dein Joch sanft und leicht machen, dass du Ruhe findest für deine Seele. Das will der Herr. Und sagt, hey, du musst aber lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und deswegen ist das richtige, göttliche Gottesbild wichtig. Und was ich jetzt wirklich sagen kann, Gott ist gut alle Zeit, da gibt es ein Lied, gell? Gott ist gut alle Zeit und sage ich Amen, Amen, Amen. Ob er mich durch Krankheit durchlässt, Druck, Last oder Dinge, wo er meine Gebete nicht erhört, Gott ist gut, denn er Er möchte nur das Allerbeste für dich. Da musst du zu dieser Überzeugung, darfst und musst du kommen. Nach dem Herzinfarkt war ich erst mal ein Jahr sauer mit dem Herrn. Aber okay, weil ich kenne ihn so gut, er hätte das so leicht, hätte er das ablenken können. Ich war ja schon beim Spezialisten vorher und alles. Eine kleine Idee vom Herrn, dem Spezialisten und ich. Das wäre alles an mir vorübergegangen, versteht ihr? Aber Gott hatte mehr mit mir vor. Er wollte mich in den göttlichen Aufzug befördern. Er wollte mich auf eine andere Ebene haben. Und irgendwie war ich da zu schwer. Deswegen musste ich diesen Herzinfarkt haben, dass ich da hochkomme auf die andere Ebene. Und das will Gott mit dir auch. Er will dich höher bringen, nicht tiefer. Höher, ihm näher, der Herrlichkeit näher bringen, möchte er dich durch das. Und das seither, also seit 4 Jahren oder seit ich das dann erkannte, sage ich immer, Gott ist gut. Ich preise den Herrn jeden Tag für dieses Erlebnis des Herzinfarkts und vieles andere Schwere. Ich danke ihm, ich danke ihm, ich danke ihm. Und ich lerne nicht zu rebellieren. Ihr glaubt nicht, wie der alte Rebell noch ganz tief in uns drin steckt. Ja, solange Gott funktioniert. Oh ja, nein, nein, denn Rebellion habe ich längstens hinter mir gelassen. Ja, 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 das wird sich zeigen. In Zukunft, was da noch in mir steckt, das ist die Wahrheit. Okay, aber ihr wisst ja, was er mit dem Rebell macht. Ja, habt aufgepasst, ans Kreuz mit ihm. Das ist es, ans Kreuz mit ihm. Nicht rebellieren, weiter vertrauen, Gott suchen, Zeit mit ihm nehmen. Habe ich seit der Corona-Zeit, habe ich die Zeit mit ihm mindestens verdoppelt. Zeit nehmen, hören, zu ihm kommen. Denn er ist der Einzige, der mir in den kommenden Jahren beistehen wird und bei dem habe ich immer Zukunft. Jetzt ist die Zeit, die Weichen richtig zu stellen. Ich empfinde, viele Christen haben die Weichen nach unten gestellt. Meine Weiche ist nach oben gestellt, deine auch. Ich trachte nach dem, was droben ist, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Ich trachte nach der Herrlichkeit, die mir erwartet. Und ich will jetzt schon diese Herrlichkeit erleben, so viel der Herr mir gibt. Also von oben her. Und der Herr will uns Gnade und Hilfe geben. Natürlich ist es so, dass wir oft dranbleiben dürfen, müssen, Beständigkeit ausharren, das alte Wort, das wir sagen, der moderne Mensch, du musst jetzt dranbleiben, nicht aufgeben, gib nicht auf, auch wenn Gott anders handelt, wie du es vermutest. Bleib dran. Ich glaube von ganzem Herzen, dass sowohl Corona wie auch der Krieg jetzt dem Reich Gottes dient. Hab keine Ahnung, wie er es macht. Aber ich bin ja nicht Gott. Aber das Reich Gottes wird nicht geschädigt werden. Wir werden gestärkt durch die Krise gehen. Und Ukraine auch. Ich habe da gewissen Traum und Vision und das bete ich jetzt rein und bin auch schon bereit, mache mich schon innerlich bereit, in die Ukraine zu gehen und mit die Ernte einzuholen. Halleluja. Und ein Segen zu werden zur Rechten und zur Linken. Das ist meine Schau. Keine Ahnung, wie Gott es macht, aber Gott ist allmächtig. Und mitten im Chaos, mitten im Krieg, meint er sogar noch gut. Aber okay, es ist wohl nicht das richtige humane Denken. Aber so, Gott ist Gott und kein Humanist. Aber ich weiß, ich schaffe es nicht, sondern er durch mich. Wie der Paulus auch. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir bewirkt es. Und die brauchen wir jeden Tag in den Herausforderungen der kommenden Zeiten. Und deswegen schaut nicht auf vielleicht die Bedrängnisse, die kommen könnten, diese Verfolgung, die kommen könnte, die Nöte, die kommen könnte, die gehen mich nichts an, sondern ich schaue auf das Reich Gottes, auf die Herrlichkeit, die erwarte ich. Ich erwarte, dass das Reich Gottes mächtig durchbringt. Dringt auch in Deutschland, dass Millionen noch zum Glauben kommen. Wie? Keine Ahnung. Aber ich bin bereit. Bist du auch bereit? Das ist meine Ausrichtung. Oh, wie überlebe ich, wenn es kein Mehl mehr gibt? Oder was weiß ich, Toilettenpapier fehlt. Und lauter solche Sachen. Ne? Ja, nein, das ist nicht unsere Sorge. Haben wir nach dem Krieg auch überlebt ohne. Okay, und so war das. Schau nach oben. Das ist wichtig. So heißt es im Vers 18. Ja, wir starren, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare halten wir Ausschau. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber hat ewigen Bestand. Wow! Die unsichtbare Zeit, die ist ewig. Das Sichtbare ist zeitlich, das ist ganz kurz. Aber das andere ist ewig. Also, wisst ihr ein gutes Mittel gegen krummen Rücken? Ich sag's euch, Lobpreis und Anbetung. Mein Vater hat einen Rundrücken und ich als junger Mensch auch Rundrücken. Und haben sie immer gesagt, Willi, Brust raus. Oh, Schulter nach hinten. Du kommst bald so her wie dein Vater. Ne? Er war aber ja älter wie ich damals. Und jetzt, Gott sei Dank, habe ich wirklich Lobpreis gelernt. Wisst ihr, dass es gesund ist? Arme hoch. Gut für den Rücken. Nach oben. Das ist ganz wichtig. Streck dich nach oben aus. Ja? Ja, und die Leute, die kommen anders daher. Guck mal, wie die daherkommen. Oder so, frei. Und das merkst du gar nicht. Ja? Ja? Meine Schwägerin sagte mal, Willi, du kommst im alten Anzug daher, als hättest du einen neuen an. Aber da hatte ich noch meinen Hochzeitsanzug an. Aber den habe ich dann verschenkt aufgrund dessen. Also auf jeden Fall, es kommt immer drauf an, wer steckt da drin. Versteht ihr? Wer steckt da drin? Bist du nach oben ausgerichtet? Die Leute brauchen Leute, die nach oben ausgerichtet sind. Die Hoffnung haben, oder? Ich meine, hier noch was Schlechtes, noch was Schlechtes. Ja, da kannst du auch nicht aufhören mit Schlechtem. Deswegen richte deinen Blick nach oben. Worauf schaue ich? Ich möchte lernen, das Unsichtbare zu sehen. Und wenn ich die Entwicklung in Europa und Deutschland und so weiter sehe, da sehe ich halt nicht nur das, was auf menschlicher Ebene läuft, sondern in der unsichtbaren Welt. Und der Paulus sagt mal, wir wissen, was der Feind im Schilde führt. Das weiß ich auch. Aber ich weiß auch, was Gott im Schilde führt. Und es ist sein Reich zu bauen. Und darauf konzentriere ich mich. Und da können wir richtig beten. Was nehme ich wahr? Das Unsichtbare, richte dich aus. So viele Menschen, aber wir waren völlig überrascht von all dem Ding. Und dann sage ich, sag mal, kennt ihr eure Bibel nicht? Wie könnt ihr überrascht sein von Kriegen und Kriegsgeschrei, oder? Steht doch hier. Ach so, ihr wart schon weiter wie die Bibel. Ihr habt schon den Frieden erfunden in Europa, gell? Ja, ja, da sieht man das. Nein, lies deine Bibel, dann weißt du, was es ist. Früher, wo ich ganz frisch im Glauben bin, da gab es auf meinem alten Ford, habe ich so ein Ding gehabt, in Rot und Weiß, quer rüber. Und was stand da drauf? Gilt auch heute noch. Bibelleser wissen mehr. Natürlich, war ich sofort bekannt natürlich wieder. Ja klar, ja provokativ, Bibel, aber stimmt, wisst ihr das? Die wissen auch heute wieder mehr, die Bibelleser, durch den Heiligen Geist. Und das gibt die Hoffnung, die Schrift gibt die Hoffnung, die Beziehung zu Jesus. Und dann können wir mit den Problemen leichter umgehen. Und dann weiß ich, die Probleme, die gefallen mir natürlich nicht, weil ich bin ja nicht komisch religiös. Oder wem gefallen schon Nöte und Probleme? Also bei dem, nein, der bräuchte Seelsorge. Nein, wir wollen das alle nicht, Probleme, Nöte. Aber wir wissen, sie bereiten uns vor auf die ewige Herrlichkeit. Und ich frage mich, Herr, kannst du mir sagen, wozu du das gut ist? Manchmal kriege ich Antwort, manchmal kriege ich keine. Okay, so ist es halt. Aber ich weiß, auch wenn ich keine Antwort habe, es bewirkt was Gutes in Gottes Augen. Und so lerne ich mehr und mehr mit den unsichtbaren Dingen zusammen zu arbeiten. Und im 1. Petrus 1, 6 bis 8, bin mal wieder zeitlos hier, denke ich, komme ich bald ans Ende, aber das ist eben so wertvoll, deswegen wollte ich euch das noch kurz vorlesen. Da hat er eben, der Petrus hat hier auch diese Probleme. 1. Petrus 1, 6 bis 8. Hier ist es. Deshalb jubelt ihr vor Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manche Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja durchs Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob und Ehre und Herrlichkeit einbringen. Denn ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer Freude, von Herrlichkeit erfüllt. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Also ihr seht, auch der Petrus hat gesagt, dass diese Bedrängnis Jubel und Freude und Ehre bei Gott auslöst, weil, ich kann es euch sagen, ihr seid Goldschätze, vielleicht wisst ihr das noch nicht. Allerdings der eine oder andere und wir wahrscheinlich alle mit einigen Verunreinigungen. Und deswegen braucht es ein bisschen Feuer. Es braucht ein bisschen Feuer, gell? Dass der Dreck rausgeht und wir immer edler werden. Aber wir sind Edelmetall in Gottes Augen. Edel, wunderbar. Und deswegen macht er das. Und er veredelt uns durch Feuer. Und da wird es uns manchmal schon ein bisschen heiß, oder? Genau. Aber unser Glaube wird auf Echtheit geprüft, so war es auch bei der Corona-Zeit. Aber wenn wir nach oben schauen, das Göttliche, und nicht nach unten, das weltliche, materielle, dann geht's uns gut. Wir sollen auch bitte nicht auf den Teufel und die dämonischen Mächte schauen, steht nirgends geschrieben, sondern erhebt eure Häupter. Also bitte nicht. Es wird immer dunkler. Mag schon sein, aber dann werde ich heller, oder? Ja, klar. Die dämonischen Mächte nehmen zu. Und er sagt, ja, aber die Engelskräfte auch und die Engelsmächte und der Heilige Geist nehmen zu. Also, je größer Gott und Jesus in meinen Augen sind, umso kleiner wird der Teufel und seine Dämonen. Amen. Ja? Also Dämonen und Teufel sind kein Problem, sondern unser kleiner Gott ist das Problem in unseren Augen. Wenn er groß genug ist, dann kommen wir wunderbar, wunderbar durch. Ja, und so heißt es auch im Jakobus 1, Vers 12. Da steht was Wunderbares. Wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird ihm der Ehrenkranz des Lebens gegeben, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Also, erwartet zunehmend die Herrlichkeit Gottes, denn diese Bedrängnis, diese Trübsal schafft oder wirkt eine von Fülle zu Fülle anwachsende Herrlichkeit. Also das steht im 2. Korinther 4, 17, den wir schon hatten heute. Also das wirkt es. Die Herrlichkeit in uns nimmt zu und zwar ist die gewichtig heute. Wir werden ein Schwergewicht der Herrlichkeit Gottes. Wow! Also ich möchte es gern werden. Kein Leichtgewicht. Nein, Denn die Gegenwart Gottes ist ja auch diese Schwere. Habt ihr das schon gespürt? Wenn die Gegenwart Gottes kommt, da drückt dich was. Das ist aber die Herrlichkeit, die drückt ein bisschen, weil die ist groß. Stark von Gott her. Und diese Herrlichkeit, die ist ewig, die ist gewichtig. Das ist eine schwere Masse, steht dort im Griechischen. Wow. Und diese bewirkt Herrlichkeit. Ja, wir haben immer früher in der Schule, haben wir je Desto-Sätze gebildet. Ne? Und so könnten wir auch so einen Satz bilden. Je größer die Bedrängnis und das Leid, desto größer die Herrlichkeit, die auf uns erwartet. Ob da was dran ist? Ich denke sicher. Aber bitte sucht nicht Trübsal, sucht nicht Bedrängnis, sucht nicht das Leiden. Das will Gott nicht. Denn Jesus hat sie alle hinaufgetragen, diese Leiden. Okay? Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben und in seinen Wunden sind wir geheilt. Also bitte such das nicht. Suche Herrlichkeit, nicht Bedrückung, okay? Sondern wenn es geht, fliehe raus. Das ist ja klar. So gilt, so kurz und so leicht wie möglich soll die schwere Zeit hier sein. Und die ewige Herrlichkeit wartet auf dich. Vergiss das nicht. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Der Herr gebe uns alle Gnade. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? Halleluja. Herr, manchmal komme ich mir wirklich ein bisschen komisch vor, weil ich liebe das Leiden auch nicht. Bedrängnis gefällt mir auch nicht. Not gefällt mir auch nicht. Prüfungen gefallen mir auch nicht. Ja, und jetzt predige ich sowas. Herr, aber ich weiß, dass deine Herrlichkeit auf uns wartet. Wir wollen doch ganz ehrlich sein. Es gefällt uns. Und wir danken dir für all den Wohlstand, für den du in den letzten Jahren für uns gesorgt hast. Und dass es uns so, so, so gut geht. Wir ehren dich darüber. Aber wir merken auch, dass wir wieder auf die Boden, ja, die Tatsachen zurückgeholt werden, Boden der Tatsachen. Und das Leben auf der Erde ist nicht ewig, sondern eher beschwerlich. Und so freuen wir uns auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit und wünschen uns, dass wir jetzt schon Herrlichkeit erleben, auch Engelsbegegnungen, auch Visionen, Ermutigungen, die unseren Glauben stärken. Ich danke dir dafür. Und dass wir frei werden von allen Ängsten. Ich danke dir. Und dass du dich als der gute Gott erweist in manchen Prüfungen, in manchen Dingen, ja, die wir zu tragen haben. Aber der Allmächtige regiert. Und ich danke dir dafür. Und so preise ich dich, dass wir uns jetzt schon freuen dürfen auf die Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Und auf die Herrlichkeit, die wir auch hier auf der Erde schon sehen werden. Denn der Allmächtige regiert. Hab Dank, Herr, für deinen wunderbaren Plan. Danke, Herr, dass wir Goldschätze sind und dass du uns veredelst. Wir danken dir dafür, Herr. Du hast uns je und je geliebt und hast uns zu dir gezogen aus lauter Güte. Dafür danken wir dir in alle Ewigkeit. Amen.